Er war Waldbauernbub und weltgewandt, Kirchenkritiker, aber religiös und Umweltschützer. Und das schon vor über 100 Jahren. Peter Rossecker. Aufgewachsen am Alpl hat der Schriftsteller enge Verbindungen zu St. Kathrein am Hauenstein. Warum er die Kirche in St. Kathrein schöner findet als den Mailänder Dom und warum er den Literaturnobelpreis trotz Nominierung doch nicht erhalten hat, das erzählt uns Elisabeth Pusterhofer, die Obfrau des Kultur- und Ausstellungsvereins Peter Rossecker in St. Kathrein am Hauenstein. Heute im Gespräch mit mir, Lukas Meißl, im Jogelland-Podcast Geh Schau Hör. Geh Schau Hör.
Menschen im Jogelland.
Beim Wirtshaus bin ich Wirtshaus, aber im Wirtshaus bin ich Wirtshaus. Ein Zitat, das mir noch aus meiner alten Schulzeit aus Birkfeld hängen geblieben ist. Ein Zitat von einem der berühmtesten Söhne der Steiermark. In Birkfeld war ja Peter Rossecker auch, wenn auch nur kurze Zeit in der Schule, aber dazu in der heutigen Podcast-Folge viel mehr. Ich freue mich sehr auf meinen Gast, eine wahre Peter Rossecker-Expertin, Elisabeth Pusterhofer. Herzlich willkommen bei uns.
Grüß dich, servus.
Wir sind da in St. Kathrein am Hauenstein und Elisabeth, wir blicken auf die Kirche von St. Kathrein, die ja eine ganz besondere Kirche ist, wenn man uns diesen berühmten Sohn, wie ich ihn vorher genannt habe, noch einmal vor Augen führt, Peter Rossecker.
Genau. Peter Rossecker ist ja unweit von unserem Dorf St. Kathrein am Hauenstein groß geworden. Am Alpl, am unteren Gluppeneckerhof. Er war der Ältestgeborene seiner Eltern Lorenz und Maria Rossecker und die Familie war sehr gläubig zum einen, wirklich streng gläubig. Und die Nähe des Gluppeneckerhofes zu unserem Dorf, obwohl der Hof damals wie heute zur Marktgemeinde Kriegach gehört hat, die geografische Nähe war aber einfach praktischer nach St. Kathrein. Das heißt, da ist man eineinhalb Stunden in die Kirchen gegangen, nach Kriegach hätte man halt das Doppelte mindestens gebraucht. So sind viele der Alpler eben sehr nach St. Kathrein hingezogen gewesen. Man ist halt auch da zum Wirten gegangen und so weiter. Aber diese Kirche, aufgrund der schon auch religiösen Erziehung seiner Eltern, war ihm ja eine Herzenskirche. Und er hat dann eigentlich schon auch immer behauptet, worauf wir Kathreiner heimlich schon ein bisschen stolz sind, dass es seine Lieblingskirche ist und die schönste Kirche. Wobei das sicher mit dem ideellen Wert und nicht mit dem tatsächlichen Prunk einer Kirche zu tun hat.
Peter Rossecker hat ja auch den Mailänder Dom gesehen, war auch in Rom unterwegs, aber trotzdem genau. Die in Kathrein ist die schönere.
Genau. Er hat gesagt, in dieser hellen, lieblichen Kirche der dunklen Waldheimat ist es gewesen, wo zwischen Vater und Mutter mich die Gottesnähe so glückselig gemacht hat, wie nirgends seither in der weiten Welt.
Sagt uns Elisabeth Pusterhofer und das, meine Damen und Herren, ohne Konzept. Also Sie sehen und Sie hören, Elisabeth ist eine wahrhafte Peter Rossecker-Expertin. Sie betreibt ja auch die Peter Rossecker-Ausstellung, beziehungsweise seid ein gemeinnütziger Verein, oder?
Genau. Wir betreiben diese Peter Rossecker-Ausstellung seit dem Jahr 1994, quasi als eine Dauerausstellung und Folgeausstellung, als Initiative einer damaligen der Gemeindevertretung um Bürgermeister und Vizebürgermeister hat sich dieser Kultur- und Ausstellungsverein Peter Rossecker gegründet. Und seit dem 94er Jahr betreiben wir diese Ausstellung ehrenamtlich und versuchen mit all unseren Helfern und Freiwilligen die Ausstellung wenigstens in den Sommermonaten regulär offen zu halten. Und wir freuen uns über viele Besucher.
Sie merken es vielleicht, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es windet ein bisschen. Ja. Ist ja durchaus häufiger bei uns.
Der Almwind.
Im Jogelland. Deshalb hätte ich gesagt, wir schauen jetzt einmal in die Ausstellung rein.
Genau, bitte, kommt's rein.
Da herinnen im Museum ist es gleich ein bisschen lauschiger. Aber ich möchte noch eine Sache ansprechen. Wir haben vorher schon vom Alpl gesprochen, der Waldheimat und vom Jogelland. Jetzt die Frage, St. Kathrein am Hauenstein. Sind wir in der Waldheimat, sind wir im Jogelland?
Also ehrlicherweise muss ich jetzt das so erklären, wie ich es von Kindesbeinen auf eigentlich mitbekommen habe, von meinen Eltern oder wie es bei uns in Kathrein, glaube ich, nicht nur ich, sondern alle immer empfunden haben. Wir als St. Kathreiner sind die Waldheimat. Die Waldheimat, ich weiß nicht, ob das alle wissen, diesen Namen hat Peter Rossecker uns gegeben. Es war seine Waldheimat. Jetzt, wenn man einen Atlas hernimmt, Atlas vielleicht nicht, oder kleinere Landkarte, Google Maps zum Beispiel, und man findet entlang dieser Fischbacher Alpen diesen Ausdruck Waldheimat, dann ist der von Peter Rosecker eigentlich erfunden worden und heute ist er gültig. Genau. Aber man muss auch sagen, wir als K3ner haben immer gesagt, alles, was drüber der Feistritz ist, ist das Jogelland. Ausgehend über St. Jakob im Walde, das war so dieser Hauptort für uns da, für das Jogelland. Jetzt sind wir quasi eine verschmolzene große Region, wo auch wir als Teil der Waldheimat zu dieser großen Region, auch Jogelland, dazugehören.
Mhm. Waldheimat, ein Begriff von Peter Rosecker. Peter Rosecker hat ja sehr, sehr viele Spuren, nicht nur hier in der Region, sondern in der ganzen Steiermark hinterlassen. Viele Straßen, Gebäude sind nach ihm benannt.
In jedem Ort gibt es eine Rosecker-Gasse fast oder eine Rosecker-Straße.
Genau. Und deshalb bin ich schon sehr gespannt, was du uns, liebe Elisabeth, auch über den Weg von Peter Rosecker erzählen kannst. Er ist ja hier in St. Kathrein, Fragezeichen, zur Schule gegangen?
Auch.
Auch.
Ja. Da war er schon ein bisschen älterer Schüler. Da ist er in die Sonntagsschule gegangen zum Beispiel. Aber beginnen wir vielleicht ein paar Jahre früher.
Bitte gerne.
Wie kam es dazu, dass dieser Peter Rosecker, dieser arme Waldbauernbub, plötzlich einer der bekanntesten und gefeiertsten Schriftsteller unseres Landes wurde? Und er, muss man auch zugeben, war ja einer, der auch schon zu Lebzeiten berühmt war. Das hat nicht jeder Künstler oder jeder Freischaffende damals von sich behaupten können. Gerade bei den Komponisten war das so, die waren gerade immer nach dem Tod berühmt. Vorher sind sie fast am Hungertuch, haben sie am Hungertuch genagt, mehr oder weniger. Bei Peter Rosecker war das auch ein bisschen, heute würde man sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär, aber damals war das halt vom armen Waldbahnbau Buben zum gefeierten Schriftsteller. Peter Rosecker ist ja am 31. Juli 1843 geboren. Das ist schon ganz eine Weile her. Damals hat der Kaiser zwar schon dafür gesorgt, dass es eine Schulpflicht gibt, dass alle ab dem 6. Lebensjahr hätten eine Schule besuchen sollen, aber er hat nicht dafür gesorgt, dass es auch überall eine Schule und einen passenden Lehrer gegeben hätte. Wir in St. Kathrein hatten Glück, wir haben schon eine kleine, bescheidene Schule gehabt, eigentlich eine bessere Holzhütte, die ist gleich da hinter dem Kirchlein, also hinter unserer Pfarrkirche gestanden. Und der Michel Batterer war unser Lehrer. Für diese damalige Zeit auch sensationell, der war wirklich ein ausgebildeter Lehrer. Durchaus war damals üblich, dass Menschen, die selber des Lesens, Schreibens, Rechnens mächtig waren, dass die den Kindern in der Schule was beigebracht haben. Wir in unserem kleinen Bergbauerndorf St. Kathrein am Hauenstein haben schon einen richtigen Lehrer gehabt. Das Problem mit dem Lehrer in St. Kathrein war dann nur dieser Michael Patterer eigentlich, aber man hat ihn Michel Patterer genannt. Er hat um das Jahr 1848, für Geschichtsinteressierte weiß man, die Revolutionsjahre waren das, genau, die Untertanen haben gegen ihre Herrscher und so weiter begoren und haben eben versucht, sich zu wehren und eben auch zu ihren Rechten zu kommen. Und unser Lehrer Michel Patterer war, laut unserem Pfarrer im Ort zumindest, dem ein bisschen zugetan. Der hat ihn also auch zu revolutionär eingestuft. Und man muss wissen, dass der Kaiser zur damaligen Zeit ja die Kirche, also die Amtskirche, zur Schulaufsicht mehr oder weniger ernannt hat. Also er hat die Kirche ermächtigt, die Schulaufsicht zu übernehmen. Das heißt, so salopp gesagt, der Pfarrer vom Dorf war der Chef vom Lehrer. Unser Pfarrer hat sich eben mit unserem Lehrer dann furchtbar zerstritten, weil er ihm zu modern gedacht hat und besorgt war, dass er eben die Bevölkerung, vor allem den Kindern, Flausen in den Kopf setzt und dass die dann ein bisschen zu aufmüpfig werden könnten. Genau. Michel Patterer ist aber dann aufs Alpl gezogen und ist dort durch viele Zufälle geblieben. Die Alpler haben ihn einfach behalten, sagen wir mal so, haben ihn für ein bisschen Taschengeld oder für das Überleben mehr oder weniger gesorgt und als Gegenleistung hat er die Alpler Kinder oben unterrichtet. Mhm. Ein Schulhaus hat es nicht gegeben, die haben sich wochenweise bei einem Bauern oder beim Haus getroffen, wo ein Kind zu Hause war. Und da hat er den Kindern Sammelsurium von den 5- bis 14-Jährigen in einer Gruppe die einfachsten Dinge des Lesens, Schreibens und Rechnens beigebracht. Und so ist auch Peter Rosecker schon im zarten Alter von 5 Jahren zu diesem Unterricht gekommen.
Und man sieht ja auch ein paar Tafeln und auch eine Schulbank. Ist auf der Peter Rosecker gesessen?
Na, leider nicht. Also ich glaube es nicht. Das wäre jetzt ja sehr gut geschwindelt.
Das wäre sehr gut geschwindelt.
Das wollen wir nicht. Wir müssen nicht schwindeln. Aber es ist eine eben typische Schulbank aus dem 19. Jahrhundert, wo eben sehr platzsparend der Tisch mit der Bank fest mit den Brettern unterhalb verbunden waren. Also Sesselreiten hat es da nicht gegeben. Da war kein Platz dafür.
Und ein Glanz Schamerl fürs Scheitelknirren?
Ah ja, das wird schon gebraucht haben bei dem einen oder anderen Schüler, glaube ich.
Aber was echt ist, was ich sehr spannend finde, eine Schulnachricht,
genau.
Ein Zeugnis, das ist aber nicht von Peter Rosecker, oder?
Nein, das ist immer nur symbolisch eben auch hier ausgestellt. Das ist zum Beispiel von einer Pusterhofer Romana. Nicht mit mir verwandt, glaube ich, aber auch eine namensgleiche Frau Pusterhofer.
Nicht mit dir verwandt?
Nur um zu sehen, wie damals vielleicht die Zeugnisse ausgesehen haben. Da hat es halt noch die Noten für das Betragen und für den Fleiß gegeben, zum Beispiel.
Ja, Religion, genau. Lesen, Schreiben,
ja,
Unterrichtssprache. Na, aber so anders als die Zeugnisse heute sind es eigentlich gar nicht, oder?
Nein, aber wir haben ein Musterzeugnis ausgestellt, oder?
Ah,
fast
ja,
lauter
ja.
Eins.
Lauter Eins, ja.
Aber wir haben da zum Beispiel noch den zweiten Lehrer, der eine wichtige Rolle in Roseckers Leben gespielt hat, der Eustach Weberhofer. Und da hake ich jetzt ein, wo ich vorher gesagt habe, zum Firmenunterricht ist er gekommen nach St. Kathrin. Das heißt, wie er dann so 12 war, haben die Eltern beschlossen, na, Schule gehen ist nichts mehr, der muss jetzt zu Hause fleißig mitarbeiten und arbeiten. Aber er hat sonntags dann noch den Firmenunterricht und die Sonntagsschule in St. Kathrin besucht. Und der Eustach Weberhofer hat gemeinsam mit unserem Pfarrer und dem Dächernd von Birkfeld initiiert oder angestoßen, weil man eben dieses großartige Talent des Peter Rosecker an den Tag legte und das natürlich der Lehrer erkannte, fördern wollte. Die Bauersfamilie Rosecker, also die Eltern von Peter Rosecker, waren leider sehr eher ärmlich, sage ich mal. Es waren auch schwierige wirtschaftliche Verhältnisse um die damalige Zeit. Und so wäre es natürlich nicht möglich gewesen, dass die Eltern eine Schulausbildung ermöglicht hätten können für den Peter. Aber die Initiative war, dass die römisch-katholische Kirche quasi, war damals auch üblich für brave Kinder, die sehr talentiert waren und wo die Familie natürlich dementsprechend auch einen gläubigen und religiösen Lebensstil führte, dass man die Schule bezahlt hat. Peter Rosecker wäre in Birkfeld eigentlich zur aufbauenden Schule, mehr oder weniger wie ein Gymnasium heute gekommen, hat aber nach 3 Tagen bei Nacht und Nebel die Flucht ergriffen. Er hat es nicht ausgehalten. Er war ein bisschen ein Muttersöhnchen und hat so ein starkes Heim gehabt.
Also es liegt nicht am Birkfeld?
Nein, ich hoffe nicht. Wobei, er schreibt schon in einer Geschichte, muss ich jetzt sagen, er war ja bei einem Bauern untergebracht, wo, Internat hat es ja nicht gegeben, und der Nachhauseweg, 20 Kilometer über die Fischbacher Alpen am Gruppeneckerhof, hätte nicht funktioniert. Also unter der Woche hätte er dort bleiben müssen. Und er war schon eher ein ruhiges Kind, also nicht so jetzt der stramme Bub, der sich gleich einmal gewehrt hat. Und ich glaube, da ist er ein bisschen unter die Räder gekommen, hat sich dort mit den Bauerskindern nicht so vertragen, ist auch ein bisschen gecancelt worden, und das hat ihm dann, glaube ich, den Rest gegeben. Und er hat beschlossen, nicht um jeden Preis, obwohl er eigentlich bis ins hohe Alter, das hätte ihm gefallen, er wäre gern Pfarrer geworden, weil eben nach dieser Ausbildung in Birkfeld hätte er ins priesterliche Knabenseminar in Graz, in die Grabenstraße, aufgenommen werden sollen, um eben als Pfarrer ausgebildet zu werden. Und das war was, auch für eine Familie, einen Pfarrer herauszubringen, das war ein bisschen so eine Image-Geschichte, gell?
Mhm. Aber dann hat er ja einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Eigentlich hätte er auch noch Bauer werden sollen, oder?
Genau.
Er war ein bisschen zu schwach dafür.
Ja, genau. Der Peter war ja der Erstgeborene von den Eltern. Es sind dann noch 6 weitere Geschwister gefolgt, wobei 2 schon sehr früh in frühen Kindheitsjahren verstorben sind, 2 dann im jugendlichen Alter und 2 sind dann eigentlich annähernd so alt geworden wie er. Rosecker ist ja fast 75 geworden. Einige Wochen vor seinem 75. Geburtstag ist er verstorben. Aber als Ältester, so war es der Brauch, hätte er den elterlichen Hof übernehmen sollen als Bauer. Er war von klein auf schon immer sehr krank. Es war eigentlich ein Wunder und ein Glück, dass er die Kindheits- und Jugendzeit überlebt hat und überhaupt erwachsen werden konnte und das alles so übertaucht hat. Die Eltern haben gewusst, als Bauer ist er zu schwach, das wird nichts. Dann war die nächste Zukunftsaussicht das mit dem Pfarrer. Das ist eben auch leider zunichte gemacht worden. Die Mutter war ja eigentlich die diese Bildung von Peter und den Kindern schon auch vorangetrieben hat. Sie war diejenige, die des Lesens mächtig war. Sie war eine Köhlerstochter. Und dadurch hat sie von ihrem Vater das gelernt. Der Vater von Peter Rosecker zum Beispiel war des Lesens nicht mächtig. Also der hat das nicht kennen, der war noch ein Analphabet. Und so hat aber die Mutter gesagt, na, wenn er nicht als Bauer taugt, wenn das mit dem Pfarrer nichts wird, dann soll er wenigstens ein richtiges Handwerk erlernen und nicht irgendwo als Knecht verliehen werden. Da war ihr der Peter zu schade. Und es hat sie glücklich getroffen. Bei uns in St. Kathrin hat es einen Schneidermeister gegeben, den Ignaz Orthofer, der auch Lehrlinge ausgebildet hat. Und so war es am 5. Juli 1860, ein paar Wochen vor Roseccas 17. Geburtstag, ist er in die Schneiderlehre gekommen. Der erste Hof, wo er auf Stör gegangen ist, weil die Handwerker sind damals ja generell auf Stör gegangen, das heißt auf Wanderschaft von Hof zu Hof. Und der erste Hof, wo er eben seine ersten Lehrtage verbracht hat mit seinem Schneidermeister Natz, so hat er ihn liebevoll genannt, war der Alpelhofer. Diesen Bauernhof gibt's heute noch, heißt auch Rosecca und ist auch sehr entfernt mit der Familie Rosecca verwandt. Mhm.
Die Stör war ja, glaube ich, auch insofern wichtig, als dass Peter Rosecca bei seinen Kundinnen und Kunden ja auch Volkslieder, Gedichte und dergleichen aufgeschrieben hat.
Genau. Peter Rosecca hat ja nie maturiert, er hat nie studiert und trotzdem hat er später als Erwachsener gesagt, über diese Schneiderzeit, das waren fast 5 Jahre, also er hat wirklich die 3 Lehrjahre und dann noch weitere fast 2 Jahre als Schneidergeselle mit dem Schneidermeister Natz gearbeitet und da hat er dann einmal gesagt, das ist die Hochschule seines Lebens gewesen. Warum? Weil er eben so viel über das Brauchtum, über das Volksleben, über die Menschen und über den Alltag kennenlernen durfte. Und er hat es dann auch niedergeschrieben in einem mehr oder weniger Bestseller Volks- und Brauchtumsleben in der Steiermark, glaube ich, oder so ähnlich. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Hat das geheißen, da hat er das niedergeschrieben. Ist auf sehr vielen, also an die 70 Höfe, wo es wirklich jetzt Bauernhöfe waren, in der weiteren Region, also bei uns im Feistritztal, aber auch im Mürztal, herumgekommen mit dem Schneider. Und lustig war, die Schneider sind ja dort eigentlich die ganze Woche dort geblieben. Das heißt, die haben dort geschlafen, sind verköstigt worden. Dort, wo es einer gut gegangen ist, da haben sie sich ein bisschen Zeit lassen mit den Schneidern. Und da, wo es nicht so fein war, da haben sie sich halt recht bemüht.
Das kann ich gut nachvollziehen. Elisabeth, man hört ja direkt, du sprudelst. Du kennst ja jeden Lebenstag des Peter Rosecca fast auswendig.
So nicht, aber ich beschäftige mich halt schon sehr lang damit. Und ich war von klein auf, auch durch Zufälle, muss ich sagen, irgendwie schon mit Peter Roseccas Geburtshaus vor allem sehr verbunden. Mein Großonkel, der ist mit uns Kindern jedes Jahr ein paar Mal raufmarschiert, zu Fuß. Unsere Großeltern haben dort eine Weide gehabt, wo wir die Kühe hintrieben haben. Und ich habe zum Beispiel mein erstes Peter Rosecca Buch bekommen. Da war ich noch nicht einmal im Schulalter. Das heißt, ich habe mir das auch vorlesen lassen müssen, weil ich es selber noch gar nicht lesen habe.
Kannst du dich erinnern, welches Buch war das?
Das war, als ich noch der Waldbauernbub war.
Der Klassiker.
Der Klassiker. Der Klassiker. Genau, genau.
Und da kommen wir jetzt dann auch mehr und mehr hin. Ja. Was ich sehr spannend finde, wenn man da durch die Ausstellung geht, es gibt auch einige Illustrationen, einige Zeichnungen und die sind interessanterweise auch von Peter Rosecca. Ich habe nicht gewusst, dass der so gut zeichnen hat.
Ja, aber ein richtiger Künstler. Also er hat sehr präzise gezeichnet. Also für mich echt großartig. Ich bin künstlerisch, was das betrifft, leider nicht sehr begabt. Strichmännchen sind bei mir wunderbar und dann war's es. Aber diese Zeichnungen sind wundervoll. Und das hat in der Schneiderzeit so richtig begonnen. Er hat da gemerkt, dass er gut dichten kann, dass ihm das leicht von der Feder geht oder von der Hand geht, so dass er sehr fantasievolle Geschichten sich ausdenken kann. Natürlich waren viele von seinen Erlebnissen gerade als Schneider auch Vorlagen und Vorbilder für seine Erlebnisse. Dann hat er natürlich diese Geschichten irgendwie, das war sein Traum, er hat ja durch das, dass er mit dem Schneider herumgekommen ist, und dann in St. Kathrin eine sehr freundschaftliche Beziehung gehabt hat zum Wirt, zum Haus Storner Wirt, das war das älteste Wirtshaus damals in der Waldheimat.
Gibt's aber nicht mehr, oder?
Gibt's jetzt leider seit ein paar Jahren nicht mehr, aber das Haus gibt's immer noch, ist wunderschön saniert, wird bewohnt. Aber auch der Kaufmann, der Karl Haselgraber, die Kaufmannfamilie hat eine wichtige Rolle in Roseccas Leben gespielt in der Lehrzeit, weil die haben ihm sehr oft alte Zeitschriften geschenkt, also die haben es ihm mehr oder weniger, bevor sie es verheizt haben, dem Peter geschenkt. Und da hat er sich das zum Vorbild genommen, diese Wochen- und Monats- und Zeitschriften, Volkskalender und dergleichen, und hat das selber versucht. Und so hat er zum Beispiel im Jahr 1860, wo er mit der Lehre begonnen hat, sich ein Wochenblatt erdacht, das hat er Die Welt genannt. Später dann hat er sie umbenannt in Volkskalender oder es hat dann gegeben eine Reihe mit Meine Gedanken oder eine Reihe mit Museum. Und da hat er komischerweise mit Inhaltsangaben, wie in einer richtigen Zeitung, sehr vieles gebündelt. Er hat das Wetter reingeschrieben, er hat lustige Geschichten geschrieben, er hat Einladungen zu Hochzeiten nachgezeichnet, da beim Herr Stornerwirt unten zum Beispiel, der Herr Stornerwirt da mit dem dicken Bauch. Eine lustige Zeichnung, die
idealgetreu,
Hochzeit
ja.
zum Haustein. Genau. Und wie gesagt, das sind nur reproduzierte Deckblätter von diesen vielen Wochen- und Monatszeitschriften, die er sich damals in seiner Fantasie erdacht hat. Und spät am Abend, er hat am Tag natürlich schneidern müssen, spät am Abend in der Nacht hat er sich hingesetzt, hat das niedergeschrieben. Und der Schneidermeister Natz war eine Seele. Es war ja eigentlich ein väterlicher Freund. Peter Rosecker hat sich wunderbar mit ihm verstanden. Und der Schneidermeister Natz hat mehr als zwei Augen zudrücken müssen ab und zu, weil Peter Rosecker halt am nächsten Tag dann oft schon sehr müde war und fast eingeschlafen ist. Wir haben zum Beispiel diesen Jogeltisch, diesen typischen Tisch aus dem Jahr 1857 da stehen. Der stammt wirklich vom Alpelhofer, also von dem Bauernhof, wo Rosecker seine ersten Lehrtage verbracht hat. Da hat er quasi genäht drauf, da hat er gegessen und da hat er wahrscheinlich auch ein bisschen geschlafen, weil er vom Schreiben müde war.
Genau. Es hat sich ausgezahlt.
Es hat sich ausgezahlt. Der Schneidermeister hat wirklich auf den Peter Rosecker sehr Rücksicht genommen. Er hat auch einmal gesagt, mehr oder weniger hat er erkennen können, dass aus dem Peter nicht unbedingt der beste Schneider wird, weil seine früheren Schneiderlehrlinge haben die Schnittmuster immer heimlich entwendet, um sie abzuzeichnen, weil Schnittmuster zu entwerfen, das war, wenn man sich selber ausdenken hat, müssen eine Heidenarbeit, damit das dann abpasst. Wenn man jemanden eine Kleidung näht. Und Rosecker hat die Schnittmuster auch heimlich in der Nacht geklaut, sage ich einmal. Aber nicht, um sie nachzuzeichnen, sondern um zu lesen. Weil meistens waren die Schnittmuster aus Zeitungen gemacht, aus alten Zeitungen. Und er hat sie nur zum Lesen verwendet. Zum Beispiel. Ja, es war dann so, dass in der Kaufmannsfamilie hat es auch eine Tochter gegeben. Das war die Familie Haselgraber. Der Karl Haselgraber als selbst ausgebildeter Lehrer war auch ein großer Unterstützer Peter Roseckers. Der war derjenige, der ihm Papier und Schreibzeug geschenkt hat. Der hat ihm Kerzen geschenkt, damit der Peter sich in der Nacht nicht die Augen verdirbt beim Schreiben. Und er hat ihm sogar erlaubt, dass er im Kaufhaus seine ersten Volkskalender, die wir da so zahlreich die Deckblätter hier in bunter Ausfertigung ausgestellt haben, dass er die zum bezahlten Borg oder zum Verkauf anbietet. Leider ist nichts von den originalen Werken damals verkauft worden und auch nicht ausgeborgt. Warum? Was glaubst du?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, viele Menschen waren Analphabeten. Was hätten die mit den Büchern tun sollen? Die hätten nicht lesen können. Andere wieder, die hätte es gereizt. Aber die haben sich nicht getraut. Was glaubst du, warum?
Vielleicht wäre es auch verwerflich gewesen.
Teilweise vielleicht. Er hat nämlich, wenn man da schaut, auch Zeichnungen gemacht, wo teilweise halbnackte, vollbusige Damen gezeichnet waren. Ja, schau einmal. Also da war er schon ein bisschen ein Schlitzohr, der Peter.
Tatsächlich.
Ja? Genau. Und das war halt schon ein bisschen verwerflich. Und der Peter war zur damaligen Zeit für die Bevölkerung in unserer kleinen Gemeinde nicht verständlich. Die haben gesagt, der Waldbauernbauer, der spinnt ein bisschen. Am Tag muss er arbeiten, in der Nacht schreibt er Geschichten und Gedichte nieder. Mit dem passt was nicht. Das Verständnis war natürlich nicht da. Viele waren nicht so gebildet und das war ein absolutes exotisches Phänomen, dieser Peter Rosecker. Und so hat man auch ein bisschen abgestempelt als Spinner und die Marie Haselgraber, die Tochter des Hauses, in die war er ja sehr verliebt und sie auch in ihn. Aber die hat sich nicht drüber getraut, ihn zu heiraten.
Also es wird auch aus dem Spinner mal etwas. Das heißt für mich persönlich, es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt vom Reinhard Mayer.
Das ist schon was aus dir geworden, so wie ich das beurteilen
kann. Es ist sehr lieb, aber es gibt vom Reinhard Mayer super Stück. Selig sind die Verrückten. Ja, das passt in dem Fall sehr gut auch auf den Peter Rosecker.
Ja. Genau, würde auf ihn auch zutreffen, genau.
Was sehr spannend ist, liebe Elisabeth, Ihr habt hier im Jahr 1993 einen Teil der Peter Hosecker Landesausstellung ausgetragen, wo speziell hier in St. Kathrin am Hauenstein das Thema Religion und Glaube im Mittelpunkt gestanden ist. Und da kommen wir jetzt auch zu Ausstellungsstücken, die genau das ein bisschen illustrieren. Wir sehen hier eine Krippe, eine Weihnachtskrippe, die tatsächlich schon zu Lebzeiten des Peter Hosecker auch hier in St. Kathrin am Hauenstein war. Stimmt das?
Das stimmt, das ist völlig richtig. Unsere Weihnachtskrippe der Pfarrkirche St. Kathrin am Hauenstein, unsere Pfarre heißt ja Haustein, eigentlich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, zu Hoseckers Zeit schon hat sie Haustein geheißen. Eine kleine Nebenanmerkung, Peter Hosecker hat ja in seiner Monatszeitschrift Heimgarten, die er so im Jahr 1875, glaube ich, im Herbst begonnen hat, monatlich herauszugeben, hat er auch teilweise mit Synonymen gearbeitet. Mhm. Also er hat sich Künstlernamen für seine eigenen schriftstellerischen Beiträge da drinnen gegeben. Unter anderem war ein Künstlername E. Haustein. Ja, sei jetzt nur angemerkt. Und unsere Pfarre heißt immer noch Haustein. Okay, okay. Unser Ortsname St. Kathrin am Hauenstein. Genau. Aber jetzt zurück zur Krippe unserer Pfarrkirche. Das ist wirklich das originale Stück, du hast recht. Vor dem hat der kleine Peter Hosecker schon staunend stehen dürfen und hat die Figuren begutachtet. Sie hat jetzt eigentlich künstlerisch jetzt keinen besonderen Wert. Sie ist in einem Kasten mit zwei Glasfenstern, so die man als Flügel aufklappen kann. Und sie zeigt sehr vieles, wo die Menschen damals geglaubt haben, so muss es jetzt in Bethlehem gewesen sein, als Jesus Christus geboren ist. Ja. Wahrscheinlich, würde ich glauben, hat der heilige Josef keine Gamslederhose getragen und keine grünen Stutzen, so wie unser heiliger Josef. Und die heilige Maria ist in einem schönen Dirndlkleid angezogen. Mhm. Wir haben einen Hirschen, wir haben einen Jäger, wir haben aber auch einen Löwen, natürlich Ochs und Esel. Viele Besucher an der Krippe vom kleinen Jesukind, die natürlich auch alle in Tracht gekleidet sind. Die Menschen haben sich damals diese Krippe so zusammengebastelt, wie sie es sich in ihrer Fantasie vorgestellt haben. Ich glaube nicht, dass der heilige Josef in Bethlehem eine Lederhose getragen hat.
Das Weihnachtsfest war ja ohnehin ein sehr spezielles Fest damals. Ist es natürlich, heute auch noch?
Natürlich, ja. Aber es haben sich die Spezialitäten geändert, sage ich einmal. Damals ist es natürlich hauptsächlich darum gegangen, dass wirklich die Geburt Jesu Christi gefeiert wird. Dieses Beschenken, diese Geschenkeflut, würde ich fast sagen, die man ja heute teilweise fast ein bisschen beängstigend sieht, hat's nicht gegeben. Man hat sich gefreut, dass es dieses Fest gibt. Man ist zusammengekommen, man hat gut gegessen. Sehr gut gegessen, was man ja sonst vor allem am Land und auf den Höfen nicht so gehabt hat. Also man hat ja eher kläglich gelebt und von den Lebensmitteln her sehr sparsam gelebt, sage ich einmal. Aber in dem Fall zu Weihnachten, das ist gefeiert worden. Und das war ein Fest des Essens, des Zusammenkommens, vielleicht auch des ein bisschen weniger arbeiten dürfens, ja. Und natürlich auch der festlichen Messen in der Kirche. Und Peter Hosecker ist eben zu uns in die Christmette gegangen als kleiner Stoppel mit dem Großknecht seiner Eltern, beschreibt er auch in der Geschichte, in der Christnacht. Mhm. Für diejenigen, die wieder einmal Peter Hosecker nachschmücken möchten in der Christnacht oder in älteren Ausgaben des Buches Waldheimern hat es auch einer Weihnacht Lust und Gefahr geheißen, diese Geschichte.
Die Religion spielt eine wichtige Rolle. Wenn wir hier ein Stück weit weitergehen, sehen wir hier ein kleines Tischerl, das nach wie vor bei den Prozessionen in eurer Kirche oder bei größeren Feierlichkeiten, beispielsweise zu Fronleichnam, auch hergetragen wird.
Genau.
Auch dieses Stück ist aus der Zeit von Peter Hosecker?
Auch dieses Stück ist aus der Zeit von Peter Hosecker. Ist ein kleiner, leichter Holztisch, der dahinter, wenn du schaust, auf der Seite mit einem Lederriemen befestigt ist. Anhand dieses Lederriemens kann man das auf dem Rücken mehr oder weniger tragen. Also wie ein Rucksack. Das heißt, die Ministranten gehen mit diesem von Leichnams Altar bei uns noch immer am Kirchenriegel, so heißt es da herum, wo die Kirche steht, dieser kleine Hügel mitten im Dorf. Da gehen die Ministranten mit dem von Leichnamsaltar voran, bereiten den dann wieder für die Prozession, für den Pfarrer vor, damit er eben die Monstranze da hinstellen kann. Das wird ein bisschen mit Blumen und Kerzen geschmückt, damit das vor allem bei der von Leichnamsprozession im Freien da gut vonstatten gehen kann. Zur Weihnachtskrippe muss ich nur noch erwähnen, die Weihnachtskrippe verwenden wir immer noch. Am Heiligen Abend wird diese Krippe hier abgebaut. Mhm. Da gibt es auch eine Nachmittagsstunde mit den Kindern. Die Pfarrer ist da sehr bemüht, da eine kleine Feststunde zu machen. Die Kinder dürfen da behilflich sein beim Aufstellen der Figuren in der Kirche. Und die Krippe steht dann bis zu Maria Lichtmess. Das ist der 2. Februar in der Kirche. Und dann kommt sie wieder zurück zu uns ins Museum zur Besichtigung für die Besucher. Aber der Fronleichnamsaltar, ja.
Kommen wir zurück zum Fronleichnamsaltar. Und der ist ein bisschen unorthodox gestaltet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe da Schnapskarten auf dem Fronleichnamsaltar liegen.
Genau.
Was hat es damit auf sich? Hat irgendwer einen Schnapser angerissen?
Ja, genau. Genau das war die Geschichte. Peter Rosecker hat zur Schneiderzeit, also als er Schneiderlehrling war, an einem Fronleichnamstag verschlafen. Und er hat deswegen ein bisschen die Prozession versäumt. Und er war ja eher ein schüchterner, bescheidener Bub und nicht so der mutige, selbstbewusste Mann und hat sich nicht mehr getraut, sich der Prozession anzuschließen. Jetzt hat er beschlossen, gleich ein bisschen Buße zu tun und hinten herum um unseren Kirchenriegel zu den Ministranten zu gehen und denen ein bisschen behilflich zu sein beim Tragen des Fronleichnamsaltars und beim Herrichten und so weiter. Und die haben dann dort gewartet, bis eben die Prozession mit dem Pfarrer unter dem sogenannten Himmel, wo man ja, was man heute noch kennt, voran mit der Monstranz in der Hand wieder zur nächsten Stelle kommt, wo eben dieser Fronleichnamsaltar schon aufbereitet wurde. Den Buben ist aber dann leider langweilig geworden. Und ein Lausbub, würde ich fast sagen, hat Spielkarten eingesteckt gehabt. Und die Buben haben beschlossen, zum Zeitvertreib auf dem Fronleichnamsaltar ein Boot, sagt man auf gut steirisch.
Boot, ja.
Kennst du das?
Ja, sicher.
Ein Boot zum Spülen, gell? Ein Bummerl wird sich nicht ausgegangen sein, aber ein Boot auf jeden Fall.
Oder Hosen Obi oder ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Welche verschiedenen?
Keine Ahnung. Wird es vielleicht auch schon gegeben haben.
Ja.
Jedenfalls waren sie so vertieft ins Spiel, dass sie fast nicht oder sagen wir sehr spät, aber doch noch rechtzeitig genug bemerkt haben, dass die Prozession mit dem Pfarrer unter dem Himmel, mit der Monstranz in der Hand voran immer näher und näher kommt. Sie haben dann natürlich diese Spielkarten so schnell wie möglich vom Tisch genommen, in alle Säckeln verstaut, die sie finden konnten. Warum? Man muss bedenken, das war ein Altar, ist zwar ein ganz einfacher Holztisch, aber dem Altar in der Kirche gleichzusetzen, ein geweihter Tisch. Und das Zweite war, Kartenspülen war in der Öffentlichkeit verböhnt. War Glücksspiel, da hat man gesagt, da wird der Teufel darauf beschworen, es bringt Unglück. Das hat sich gar nicht verdrungen. Davon Leichnamsaltar und das Kartenspülen. Jedenfalls ist der Big Zehner leider liegen geblieben. Den haben sie dann noch so unter dieses schöne, verzierte Steckerl runtergeschoben. Leider ist der Pfarrer draufgekommen. Warum haben sie es gemerkt, die Burschen, dass der Pfarrer das gemerkt hat? Er hat die Monstranze nicht auf den Tisch, sondern auf den Boden auf einen Stein gestellt.
Aha.
Und dann haben sie schon gewusst, dann haben sie die Glockenleiten gehört, gell?
Mhm.
Im Oberstübchen.
Mhm.
Hinten noch haben sie dann auch zur Beichte gehen müssen, ganz klar.
Die Verbindung von Peter Rosecker zur katholischen Kirche ist ja doch eine spezielle. Auf der einen Seite ein tiefgläubiger Mensch, wie wir bereits gehört haben. Auf der anderen Seite hat er aber auch lauthals Religionskritik geäußert. Oder?
Hat er auch, genau. Weil du sagst, ein sehr religiöser Mensch, er ist ihm von seinen Eltern schon so erzogen worden. Und wir haben hier zum Beispiel auch noch ein Stück, das ist ein Heiligenbuch aus dem 14. Jahrhundert von einem deutschen Pater namens Martin von Cochem. Das haben sehr viele Häuser damals besessen. Das ist ein sehr schönes, noch mit Ledereinband von der Familie Haselgraber. Kaufmannsfamilie, ja. Familie Rosecker hat das auch besessen und Peter Rosecker hat als 10-Jähriger, war er bekannt, weit herum, so gut daraus vorlesen zu können, weil er eben wirklich so ein talentiertes Kind war im Schreiben und Lesen, dass er mit dem Pfarrer zum Bett sterbender oder kranker Menschen gerufen wurde, um da erbauende Texte daraus vorzulesen. Das hat er mir gar nicht so viel gemacht, weil da hat er meistens eine gute Verköstigung gekriegt. Gell? Das war dieses Heiligenbuch und so ist es weitergegangen. Er hat dann zum Beispiel, wie wir schon besprochen haben, unsere Kirche als seine Lieblingskirche bezeichnet. Ja? Das Gotteshaus, in dem das Kind seine heiligen Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Fronleichnamsfeste gefeiert, das mag noch so schlicht sein, bleibt dem Menschen die schönste Kirche sein Lebtag lang. Ich habe den Kölner und den Mailänder Dom gesehen und die Peterskirche in Rom, aber die süße Himmelsstimmung wie in dem weißen lichten Kirchlein zu Kathrein am Hauenstein habe ich sonst nirgends gefunden. Auch so ein Spruch von Peter Rosecker. Deshalb war er zum Beispiel im Jahr 1904, Rosecker war da schon ein gefeierter, eigentlich auch sehr beduchter, vielleicht nicht, aber gut lebender von seinen schriftstellerischen Werken, Künstler, und hat in Graz dann als knapp 61-Jähriger sehr betroffen reagiert, als er von der Nachricht erfahren hat, dass unsere Pfarrkirche in St. Kathrin im Hauenstein einen Dorfbrand zum Opfer gefallen ist. Zündelnde Kinder im Dorf haben den Brand verursacht. Die Kirche ist eigentlich zur Hälfte niedergebrannt. Wir haben da einige Fotografien. Und er hat dann sofort sich hingesetzt und einen Spendenaufruf in ungefähr 70 verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften verfasst und hat die Menschen um Spenden gebeten. Und er hat wirklich sehr viel Geld zusammenbekommen und mit ermöglicht, dass diese Kirche wieder aufgebaut wurde.
Weil Peter Rosecker schon ein renommierter Schriftsteller zu dieser Zeit war, der Waldbauernbub, das wird ihm ja immer wieder nachgesagt, er sei ein Heimatdichter. Es ist aber gar nicht so, oder? Peter Rosecker war doch auch ein sehr tiefsinniger Mensch, der Literatur und auch investigativen Journalismus betrieben hat, würde man heute sagen.
Ja, schon. Peter Rosecker ist heute leider, das tut uns, die wir sein Andenken mit unserer kleinen Ausstellung hier auch ein bisschen bewahren wollen, schon auch im Herzen weh, weil er eben nur als dieser Lederhosendichter, als dieser Waldbauernbub, Volksdichter und so weiter bekannt ist. Mhm. Sehr viele wissen nicht, dass er eben wirklich, wie du es auch erwähnt hast, fast ein Investigativjournalist war. Er war sehr zeitkritisch. Er war ein Visionär. Er hat sich um fast alle Themen bemüht. Er hat zu allem und jedem eine Meinung gehabt und hat sich auch kein Blatt vor den Mund genommen, diese Meinung auch zu äußern. Da hat er sich natürlich nicht immer Freunde geschaffen, ist auch ganz klar. Er war in vielen Dingen des Lebens, des Alltags, in seinem eigenen Leben ein Zerrissener. Er hat zum Beispiel, es hat ihn fasziniert, zum Beispiel Technik und Industrialisierung. Er war ein Fan der Eisenbahn. Man weiß auch heute, dass er zum Beispiel zu Lebzeiten oder sein ganzes Leben lang frei mit der Eisenbahn damals in unserer Monarchie fahren durfte. Also er hat da eine Freikarte gehabt. Peter Rosecker, Klimaticket des 19. Jahrhunderts.
Genau. Er war ja auch ein Anhänger der Umweltbewegung damals.
Total. Er war so ein Umweltschützer und da war er halt ein bisschen gespalten auch. Er hat die Technik, wie das Auto erfunden wurde, Motoren und so weiter, das hat ihn einerseits fasziniert, andererseits hat es ihn schon auch ein bisschen erschreckt, was dann vielleicht, und er hat schon auch als Visionär ein bisschen voraussehen können, weiß man jetzt, dass das nicht immer nur Gutes bringen wird. Also die Umweltverschmutzung oder das Sterben des Bauerndaseins, der Zerstörung von Landschaften und so weiter, das hat er mehr oder weniger schon auch vorausgesehen damals.
Das Sterben des Bauerndaseins wird ja auch in Jakob der Letzte beispielsweise dargestellt.
Genau, einer der bekanntesten Romane von Peter Rosecker, ja.
Stimmt. Stichwort bekannter Roman. Peter Rosecker wäre ja fast auch in den Genuss gekommen, Literaturnobelpreisträger zu sein, oder?
Ja, das stimmt. Peter Rosecker ist, ich glaube 1913 war es, für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen gewesen. Es heißt heute, dass er aus verschiedenen politischen Gründen auch nicht zum Zug kam, sagen wir mal so. Es hat damals auch in diesem Gebiet der K&K-Monarchie natürlich verschiedene Strömungen gegeben und die Monarchie an sich war so ein zusammengewürfeltes, großes Gebilde, würde man sagen, mit den verschiedenen, auch sprachlichen, wie man weiß, Völkern, die halt sehr different waren. Und so hat Peter Rosecker, das kreidet man ihm heute, glaube ich, zu Unrecht auch noch an, immer so dieses Deutsche hervorgetan und dieses Heimat. Diese Heimatverbundenheit, was ja fälschlicherweise dann auch vom Nationalsozialismus zum Beispiel total missbraucht wurde. Und er hat damals eben schon auch gesehen, dass es auch sehr viele Hindernisse gibt dadurch, ja, sage ich einmal. Und Er hat sie wahrscheinlich für viele Dinge eingesetzt, die dann im Grunde genommen auch dazu geführt haben, dass er vielleicht diesen Literaturnobelpreis nicht erhalten hat. Ja.
Elisabeth Pusterhofer heute gemeinsam in der Peter Rosecker-Ausstellung in St. Kathrin am Hauenstein. Du hast uns schon so viel über Peter Rosecker erzählt. Ich möchte noch ein bisschen was über dich selbst wissen. Gibt es vielleicht eine Parallele zwischen dem Leben Peter Roseckers und deinem Leben?
Boah, jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. Was gäbe es für eine Parallele? Ja, ich würde mich schon ein bisschen so als heimatverbunden auf jeden Fall bezeichnen. Bin aber auch eine, die gerne mal über den eigenen Tellerrand hinausgrast und hinausschaut. Bin auch eine, die gern verreist und gern was anderes kennenlernt und anschaut. Aber schon auch eine, und so bin ich wahrscheinlich auch erzogen und aufgewachsen, auch umwelt- und naturschützend, so gut es geht, fühle mich wohl in der Waldheimat, in unserem kleinen, bescheidenen Dorf und würde sagen, bin auch eine, die sich nicht unbedingt immer ein Blatt vor den Mund
nimmt. Mhm. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit Peter Rosecker, über 30 Jahre, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ja. Kommen dann noch immer neue Geschichten ans Tageslicht, wo du da denkst, boah, interessant, das habe ich noch nicht gewusst.
Ja, vielleicht deshalb, weil ich in ein Alter komme, wo man auch schon wieder vergisst, was man mal gewusst hat. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Peter Rosecker ist noch immer so unerschöpflich. Und ich habe von einem guten Freund digitalisiert zum Beispiel den Heimgarten bekommen, ja, um den zu lesen. Und der ist ja 40 Bände und ich weiß nicht, wie viele tausend Seiten groß oder lang oder wie immer man das bezeichnen will. Und da bin ich immer noch am Lesen. Aber das ist schon was Tolles, weil man findet immer wieder Themen oder Seiten an Peter Rosecker, wo man sagt, na schau her. Habe ich auch nicht gewusst.
Geh, schau her. So genau. Wie der Titel unseres Podcasts. Das ist auch die Kurve, die wir jetzt in Richtung Ende unseres Podcasts hier machen werden. Wir haben schon von der Waldheimat, vom Jogelland gesprochen und ganz wichtig hier bei uns in der Region ist ja der Kraftort oder die Kraft ganz grundsätzlich, die Kraftspendedörfer Jogelland. Möchte ich auch fragen, was ist dein Kraftort im Jogelland, wenn es nicht hier das Peter Rosecker Museum die Ausstellung ist?
Naja, der Kraftort, ich bin halt da schon auch wieder sehr ortsbezogen, sage ich einmal. Es gibt für mich im Ort wahrscheinlich mehrere Kraftorte. Wenn ich zwei nennen möchte, wäre das eventuell unweit von meinem Wohnhaus entfernt. Also ich brauche wirklich nur in die Turnschuhe hüpfen und dann bei mir über den Riegel rauf auf die sogenannte Almbauer Höhe. Das ist dann schon das Grenzgebiet unserer Gemeinde zur Marktgemeinde Grieglach und somit auch die Grenze zum Nachbarbezirk Bruck mit Zuschlag. Und da sieht man wunderschön hinaus bis auf den Masenberg, auf, was sieht man, auf den Hochwechsel, auf das Stuleck, auf die Bretul, auf den Teufelstein. Da hat man einen wunderbaren Blick, da ist es so schön ruhig. Ja, da hört man fast ein bisschen die Engel singen. Und oben am Hauereck ist auch so ein schöner Platz. Da gibt es ein schönes Kreuz von der Bergrettung. Das ist so der höchste Punkt von unserer Gemeinde, so auf 1300 Meter Seehöhe, bei der Hauer Stornrund, so sagen wir. Mhm. Das gehört zum Bauernhof herunten, zum Gasthof jetzt auch, Gasthof Willenshofer dazu. Und das ist auch so ein Blick, wo man weit in das Jogelland blicken kann. Und wenn es ganz so schönes Wetter gibt, auch fast ein bisschen ins Grazer Land. Also schon eine traumhafte Gegend, wo wir da daheim sein dürfen.
Du hast uns so viel Einblick gegeben in das Leben von Peter Rosecker. Das, ja, übersteigt natürlich unsere Dauer des Podcasts. Wenn jetzt da Leute sagen, ich möchte da mehr erfahren, ich möchte da diese ganzen Ausstellungsstücke sehen, wie kommt man zu deinen Ausführungen, zu deinen Führungen hier?
Naja, wir versuchen als Verein, und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir so viele tapfere Freiwillige haben, die uns da unterstützen. Wir versuchen als Verein zumindest von 1. Mai bis 31. Oktober reguläre Öffnungszeiten anzubieten. Das schaffen wir jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Und zwar sind wir immer von Mittwoch bis Samstag zwischen 16 und 18 Uhr da. Das heißt, da hat die Ausstellung regulär geöffnet. Für Gruppen ab 8 Personen in etwa kann man sie auch gerne für eine Führung anmelden bei uns. Wir haben eben noch viele tolle Dinge hier anzuschauen, vieles zu erkunden und zu erklären und zu erzählen. Wir haben auch einen kleinen Teil in unserem Museum dem Thema Bergbau gewidmet, weil wir auch Bergbaugemeinde waren. Also Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1960 gab es bei uns einen sehr wichtigen Braunkohlebergbau gemeinsam mit der Gemeinde Ratten. Und ja, da haben wir schon einiges vorbereitet für die Besucher.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Elisabeth Pusterhofer.
Ich danke dir für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute.
Ebenso, danke.
Danke dir.
Geh, schau, hör.
Ein Projekt der Liederregion Kraftspendedörfer Jogelland.
Unterstützt vom Bund, dem Land und der Europäischen Union.
Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und bewerte uns.
Folge uns auf Instagram und Facebook und entdecke mehr auf www.jogeland.at.